Miriam Vollmer ist Verwaltungsrechtlerin, spezialisiert auf Umweltrecht. Und ich hatte vor 8 Jahren schon mal mit Miriam gesprochen, vor ziemlich genau 8 Jahren. Heute ist der 25. Februar 2026. Und damals schon habe ich den Verdacht gehabt, dass die zukünftigen Regierungen, wer auch immer das sein mag, die Klimagesetzgebung, so wie wir sie eigentlich haben oder damals hatten oder in Planung hatten, früher oder später schleifen oder ignorieren würden. Und mittlerweile, also jetzt 8 Jahre später, habe ich den Verdacht, dass genau das passiert. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen. Dafür habe ich Miriam. Hallo Miriam.
Hallo Holger.
Wo fangen wir denn an? Also du warst damals und auch immer, wenn wir zwischendurch mal geredet haben über das Thema, du warst immer sehr zuversichtlich, dass die Gesetze eingehalten werden würden und dass das, was wir da klimapolitisch auf die Wege gebracht hätten in den vergangenen Jahren, dass das eigentlich nicht mehr zu kippen sei. Bist du immer noch dieser Meinung?
Da muss ich differenzieren. Im Grunde ja. Ich würde immer noch Geld in Emissionsberechtigungen stecken. Aber ich fürchte, dass die aktuelle Bundesregierung, möglicherweise auch die aktuelle Kommission, das Tempo nicht halten, das die letzte Bundesregierung vorgelegt hat. Die letzte Bundesregierung, die Ampel, die vergoldet sich ja gerade so ein bisschen in der Rückschau der Leute, die viel von der Regierung Merz erwartet haben, wenn vielleicht auch nicht klimapolitisch. Und jetzt gerade stellt sich raus, auch die kochen nur mit Wasser. Man guckt nach hinten und denkt, die Ampel, die hat doch eigentlich auch eine Menge geschafft. Und es ist eigentlich auch von Anfang an klar gewesen, dieses Tempo wird diese Bundesregierung nicht einschlagen. Und wir wissen natürlich in ganz vielen Punkten, da würden sie gerne auch richtig Tempo rausnehmen. Die Frage ist halt, können sie wirklich zurück?
Ja, können sie. Anscheinend können sie ja gestern, also ein Tag vor, also am 24. Februar 2026, haben sie das Gebäudeenergiegesetz geschleift.
Naja, derzeit gibt es ja nur so ein vorläufiges Papier, ne? Also der eigentliche Gesetzgebungsprozess, der liegt ja noch in der Zukunft. Man muss natürlich auch immer mal sehen, da gilt ja immer noch dieses alte Strucksche Gesetz, dass nichts so aus dem Bundestag rauskommt, wie es reingeht. Hier haben wir jetzt noch nicht mal einen Referentenentwurf. Wir haben nur einige Punkte und da muss man sagen, die CDU hat sich mit ihrem Wunsch, Habecks Heizungsgesetz, die bösen 65% müssen weg, erstmal durchgesetzt.
Das war die Verpflichtung, 65% erneuerbare Heizungen einzubauen. Nee, wie war das genau? Was war genau der
65% erneuerbare Energien in der Heizwärme aus neuen Heizungen. Schon das aktuelle Gebäudeenergiegesetz erlaubt es ja, alte Heizungen einfach zu Ende zu nutzen. Ne? Also hier Robert Habeck kommt und nimmt ihnen die Heizung weg, das war ja nie richtig. Aber wenn ich eine Heizung auswechsle, dann müsste ich eine Heizung nehmen, die 65% Erneuerbare erlaubt.
Ja, das kann eigentlich nur eine Wärmepumpe sein, weil wir haben gar nicht so viel erneuerbares Gas oder erneuerbare Biofuels oder was auch immer man sich da so ausdenken mag.
Geht natürlich auch noch Fernwärme, ne? Also Fernwärme, das geht auch. Und es geht Solarthermie, es gehen hybride Heizungen. Es gehen unter bestimmten Bedingungen Stromdirektheizungen. Also an und für sich geht eine ganze Menge. Und wenn wir in den heutigen Paragraphen 71 Absatz 3 reingucken, dann steht da eigentlich auch drin, mach was du willst, Hauptsache 65% Erneuerbare. Und dann sind in den Paragraphen, die auf den folgen, ganz viele einzelne qualitative Hinweise darauf drin, wie dann diese einzelnen Heizungsarten aussehen sollen. Jetzt sagt ja die Union, das wollen wir alles nicht mehr. Ne? Der Heizungskeller soll Privatsache sein. Bau dir auch eine Gasheizung ein. Aber wir wollen den Weg zur Klimaneutralität auf anderem Wege sicherstellen. Wir möchten, dass wenn du dir eine Ölheizung kaufst als neue Heizung, dann sollst du 2029 einen gewissen Amount von, ich glaube, 10% mit grünen Ölen bereitstellen. Und, also die Union spricht jetzt von einer Treppe, das würde natürlich in den Jahren darauf dann immer mehr bis 2045 laut Bundesklimagesetz netto null erreicht werden muss. An diesem Grundsatz der Klimaneutralität soll erstmal nicht gerüttelt werden. Das ist jetzt keine besondere klimapolitische Bekenntnisgroßtat, denn das sagt ja schon das Bundesverfassungsgericht, ne, das sagt, ihr könnt jetzt nicht alles, was Deutschland noch so frei hat, an Emissionen in einer Generation verballern. Ihr müsst auch der Zukunft noch was übrig lassen. Und dazu gibt es natürlich auch einen europäischen Rahmen, ein europäisches Klimagesetz, auch eine ausdifferenzierte Gesetzgebung in einem großen Gesetzespaket, Fit for 55. Und auch da sind lauter einzelne Vorgaben zum Teil wahnsinnig detailliert drin, was die Mitgliedstaaten zu tun haben. Das heißt, die Bundesregierung sitzt eigentlich in einem wahnsinnig kleinen Garten, in dem sie irgendwie jetzt eigene Duftmarken setzen kann oder in den eigenen Garten bestellen. Und darin können sie sich nur bewegen. Das heißt, sie müssen sich an diese Vorgaben halten und sie können nur auf dem Weg von jetzt bis 2045, auf dem Weg von jetzt bis 2030 eigene Gestaltungen wählen. Und sie behaupten jetzt, ne, und das ist jetzt dann auch eine Aussage, die wir mal hinterfragen müssen. Sie behaupten jetzt, wir machen es doch nur anders, wir machen es viel freiheitlicher, nicht so verbotsverliebt wie die Grünen. Wir lassen jetzt den Leuten alle Freiheiten, aber wir wollen ja zum selben Punkt. Es ist nur ein anderer Weg. Und an diesem Punkt, denke ich, müssen wir ansetzen und fragen, ist das realistisch? Und welche andere Mechanismen, welche anderen Instrumente gibt es noch, die das möglicherweise sicherstellen? Welche Effekte hat das?
Ja, ist es realistisch?
Also ich glaube, es ist nicht realistisch, aber es muss nicht unbedingt in eine Emissionsüberschreitung münden. Mhm. Um erstmal so damit anzufangen. Die Regelung des Gebäudeenergiegesetzes, diese 71 fortfolgende, die sind europarechtlich wenig determiniert. Anders als beispielsweise der Emissionshandel. Aha. Es gibt einen Haufen Vorschriften für Gebäude, die stehen in der jüngst novellierten EPBD, der Gebäuderichtlinie, drin. Aber solche detaillierten Vorschriften gibt es da eigentlich nicht. Denn das Hauptinstrument zur Erreichung der Klimaneutralität ist ja der Emissionshandel 2. Es ist grundsätzlich wahrscheinlich erstmal, also man könnte das so machen, dass man sagt, der Lieferant muss dafür sorgen, dass er jetzt aber nur noch grüne Energien liefert. Aber das setzt natürlich voraus, dass es dieses grüne Gas und dieses grüne Öl überhaupt gibt.
Ja, eben. Und das herzustellen verbraucht doch schon so absurd viel Energie. Wir werden doch realistischerweise nie dahin kommen, dass wir genügend grünes Gas haben, um jetzt auch noch die Gebäude damit zu beheizen.
Nein, und vor allem, es fehlt ja auch woanders. Ne? Wir haben ja mehrere Sektoren. Wir haben den Sektor Energiewirtschaft, Industrie. Und da kann man ganz viel ändern. Ne? Man kann ein Kohlekraftwerk abschalten und man kann Windkraft anschalten. So haben wir das bis heute auf 60% Anteil Erneuerbaren am Stromverbrauch geschafft. Man kann in vielen Unternehmen die Maschinen auch mit Strom betreiben. Also gerade habe ich hier was mit einer Papierfabrik zu tun und die haben früher Gas verbrannt und machen es jetzt noch. In Zukunft wird da ganz viel mit Strom laufen. Ne? Also Antriebe können ja unterschiedlich aussehen. Und dann gibt es aber so einen gewissen Teil, da funktioniert das nicht. Das sind prozessbedingte Emissionen. Die entstehen nicht, weil man Dinge anzündet, sondern weil bestimmte Prozesse passieren. Das sind Teile der chemischen Industrie oder es ist Zement. Und diese Emissionen, die kriegt man nicht raus. Das heißt, da muss ich immer irgendwas anzünden. Und die Lösung ist, dann lass uns doch Wasserstoff anzünden. Grüner Wasserstoff entsteht aus erneuerbaren Energien, in einer Elektrolyse. Es ist wahnsinnig aufwendig, das zu tun. Man braucht wahnsinnig viel grünen Strom, um diesen grünen Wasserstoff herzustellen. Das heißt, am Ende würde ich diesen Stoff, ne, den man nicht ganz umsonst den Champagner der Energiewende nennt. Würde ich diesen Champagner jetzt nutzen, um eine Heizung damit zu betreiben, also einen Prozess, Räume warm kriegen, den ich sehr gut auch elektrifizieren kann, dann ist das eine gewisse Form der Verschwendung. Jetzt kann man sagen, warum nicht Dinge verschwenden? Ne? Also Verschwendung, super, ich bin ein großer Fan von Champagner, aber wir haben nicht so viel davon. Und wenn ich den Champagner jetzt nutze, um mein Schlafzimmer zu heizen, dann fehlt er woanders, dann steigen die Preise. Dann ist das nicht gut für die chemische Industrie, es ist nicht gut für Zement, es ist nicht gut für bestimmte Prozesse im Transportsektor, wo ich ihn auch brauche, ne? Also Stichwort synthetische Kraftstoffe, Flugverkehr. Die stehen alle in einer gewissen Konkurrenz um dieselben Mengen, die man überhaupt verarbeiten kann. Deswegen finde ich diese Entscheidung, auch wenn sie sich erstmal sehr freiheitlich anhört, aus einer industriepolitischen Sicht eigentlich nicht glücklich. Der zweite Punkt ist dann grüne Energien. Hört sich natürlich immer super an, ne? So, das wächst und dann mache ich aus Kartoffeln Gas. Das EEG hat früher ziemlich großzügig Energiepflanzen gefördert und irgendwann gesagt, eigentlich wollen wir nicht, dass die gesamte Bundesrepublik eigentlich nur noch mit Mais bebaut ist. Die Vermeisung der Landschaft, ne, also auch aus ökologischen Gründen. Wir wollen nur nachhaltige Stoffe verarbeiten, zum Beispiel Müll, der sowieso anfällt. Ne? Also nicht die Kartoffel, die ich gerade dafür angebaut habe, sondern die Kartoffeln, die ich nicht gegessen habe und die das Restaurant zur Goldenen Glocke irgendwie jetzt gerade in den Mülleimer wirft. Ne? Also die schon. Aber schon aus dieser Prozessbeschreibung hat man ja so eine Ahnung, das ist nicht so viel. Ne? Also das ist zu wenig, um jetzt auch noch ganz viel damit zu heizen. Wir haben immer noch bestimmte Bereiche, die sind echt schwer zu elektrifizieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Transport denke. Schwere Landmaschinen zum Beispiel, schwere Baumaschinen, Flugverkehr, gerade schon genannt. Wir brauchen das, was es gibt. Und allein aus einer rein politisch getriebenen, nicht industriepolitisch getriebenen, nicht naturwissenschaftlich, nicht technisch betriebenen Motivation heraus zu sagen, das verballern wir jetzt einfach mal so. Das ist nicht nur klimapolitisch, sondern auch industriepolitisch schwierige Entscheidung.
Ja, aber warum machen die das dann? Also die sind ja nicht blöder als wir. Die wissen das doch auch.
Ich stecke jetzt nicht in der Union, ne? Ich bin nicht Mitglied der Union, aber die Union hat diese letzte Wahl unter anderem deswegen gewonnen, weil sie den Leuten gesagt hat, ihr könnt an diesen Punkt kommen, ne? Wir können alle unsere internationalen Verpflichtungen erfüllen. Auch die meisten Anhänger der Union wollen ja was gegen den Klimawandel tun, ne? Also die Leute, die sagen, da gibt's alles nicht, die sitzen ganz woanders. Aber die haben diese Wahl gewonnen, indem sie den Leuten gesagt haben, das wird euch nicht keine Anstrengung kosten. Ihr braucht keine neue Wärmepumpe, ihr müsst nicht umbauen, ihr braucht kein neues Auto, ihr könnt bleiben, wie ihr seid, ihr seid super so, wie ihr seid. Ne? Also Heinz Günther, du bist ein wirklich guter Typ. Wir werden das hinter den Kulissen für euch tun. Und diese Verheißung, die soll jetzt irgendwie auch eingelöst werden und schließt damit natürlich an ein Versprechen, dass die CDU als Volkspartei Leuten immer gegeben hat. Wir stehen für Fortschritt, wir stehen für Wohlstand, aber wir passen auf euch auf. Das ist eine paternalistische, konservative Sicht, die in Deutschland natürlich gut ankommt. Du hast das gute Gewissen, du hast auch alles gemacht, aber du wirst nichts davon merken.
Das wiederum ist ja aber doch auch unrealistisch. Also wir werden ja immer größere Probleme durch den Klimawandel bekommen und es wird automatisch immer teurer werden, weil die Überschwemmungen größer werden oder was weiß ich was. Letztendlich bezahlen wir es ja doch. Letztendlich haben wir diesen Stress ja doch. Das ist jetzt vielleicht für 10, 15 Jahre, ja gut, das reicht ja auch, weil dann ist das Problem der Regierung von in 10 Jahren. Ne?
Ja, das ist es zum einen und zum anderen. Deutschland ist ein altes Land. Also das merken wir doch in jedem Raum, in den wir kommen. Ich glaube, wir zwei sind ungefähr gleich alt. Aber in den meisten Räumen sind wir nicht die Ältesten.
Ja, stimmt. Obwohl, ja.
Und die Jungen unter den Entscheidungsträgern sind echt wenige, ja, die Leute zwischen 20 und 30. Deutschland ist ein altes Land. Und wenn wir auf die Autofahrer und auf die Eigenheimbesitzer gucken, dann ist das noch mal mehr so. Wenn ich nach Hause fahre, ja, also da, wo meine Mutter wohnt, und wenn ich mich da umschaue und gehe mal bei den Nachbarn vorbei, die ich ja schon lange kenne, und dann sitzen da immer noch dieselben Leute, die Eltern meiner Freunde waren, als ich klein war. Und das ist überall so. Der Gebäudebestand gehört Rentnern. Und wenn man mal auf so Statistiken guckt, wer sich Neuwagen kauft, dann sind das auch ältere Leute. Diese ganze Republik gehört älteren Leuten.
Das heißt, eigentlich müssten sich die älteren Leute mal ehrlich machen, wie man es so schön nennt, und sagen, eigentlich ist uns egal, was in 20 Jahren ist. Hauptsache, wir haben jetzt unsere Ruhe.
Das kann man, glaube ich, gar nicht mal in jedem Punkt so sagen. Aber wenn ich jetzt mal mir eine Rentnerin ausdenke und nenne mal Ingrid, 78, ne, wohnt allein in dem Haus, in dem sie mit ihrem verstorbenen Mann Manfred zwei Kinder erzogen hat. Die kommt schon aus, aber ihre Rente, ihre Witwenrente reicht nicht aus, um das Haus nochmal umzubauen.
Dann lautet die Problembeschreibung ja, Ingrid hat nicht genug Geld.
Ja,
und das ist das Problem, das es zu lösen gilt. Und nicht, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass Ingrid von ihrem wenigen Geld nicht noch mehr ausgeben muss. Weil das löst ja das Problem nicht. Weil das Problem ist, dass der Planet sich aufheizt.
Ja, jetzt haben wir also Ingrid. Ingrid hat nicht genug Geld. Ne? Ingrid, wenn Ingrid zur Bank geht und sagt, ich will einen Kredit aufnehmen, über 30.000 Euro für einen Umbau, dann sagt die Bank irgendwie, Ingrid, du bist leider 78 und du kriegst diesen Kredit nicht mehr. Und wenn Ingrid ihren Sohn anspricht, ob der nicht irgendwie dann das Haus investieren möchte, dann, ne, also Daniel, 42, dann wohnt der leider irgendwie seit ganz schön lange in Berlin-Mitte und macht irgendwas mit Medien. Und der würde vielleicht gerne eine Immobilie kaufen, aber in Berlin und nicht in einem Vorort von Ulm. Und das ist, glaube ich, einer der Grundkonflikte an der ganzen Sache. Das ist jetzt weit weg von Klimagesetzgebung, Heizungsvorgaben und Richtlinien. Aber ein guter Teil dieser Vorgaben ist aus tatsächlichen Gründen für viele Leute nicht leistbar, aber er ist unbedingt nötig. Es ist unbedingt nötig, dass wir das tun, aber Ingrid kann es nicht leisten.
Aber wie kriegen wir Ingrid denn dann dahin? Also mit jetzt der Idee, das Gebäudeenergiegesetz zu schleifen, kriegen wir Ingrid ja auch nicht dazu, dass Ingrid sich die Ölheizung aus- und eine Wärmepumpe einbaut.
Nee, jetzt kommen wir nämlich zu Ingrids nächsten Problem. Ingrid hat Friedrich Merz gewählt und er soll jetzt machen, dass sie das auch nicht tun muss, und das wird er jetzt auch tun. Und dann wird in einigen Jahren, aber vielleicht ist Ingrid dann ja schon tot, das Gas in ihrem Vorort nämlich ganz schön teuer. Für den CO2-Teil wird sie Abgaben zahlen und es sieht derzeit auch nicht danach aus, als ob das nicht der Fall ist. Ne?
Moment, aber es gab doch gerade irgendwie vor ein paar Wochen, hieß es doch, dass mal wieder unser Staat im Staate, also die BASF, lobbyieren würde, dass die EU auch ihre Klimaziele irgendwie ein bisschen abschwächt und die Zertifikate, den Zertifikatehandel irgendwie noch ein bisschen rausschiebt. Was ist denn daraus geworden?
Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, darauf kann ich gleich eingehen.
Okay.
Die meinen einen anderen Emissionshandel.
Okay.
Die meinen den Nummer eins, den großen, den der Industrie. Aber bei Ingrid sind wir mit dem ETS2 dabei, der jetzt gerade verschoben werden soll von 27 auf 28. Aber in Deutschland gibt es schon eine solche Regelung. Es gibt eine Bepreisung. Und diese Bepreisung, die ist auch progressiv. Wenn die jetzt sogar noch gekoppelt wird mit den Preisen im ETS1, dem großen Emissionshandel von BASF und so, dann ist es eigentlich ganz schön absehbar, dass Ingrid den Erdgasanteil ihres Gases in der Heiztherme, in der Gastherme, irgendwann nicht mehr so gut finanzieren können würde. Und die 10% Grüngas, die sich ja alle hauen, die deswegen ganz schön teuer sind, wahrscheinlich auch nicht. Und dann kommt noch mal was dazu. alle Nachbarn in der Umgebung, die das können, ne, werden zu dem Punkt, wo das Gas doch immer teurer wird, auf eine Wärmepumpe umstellen. Und irgendwann kommen die Stadtwerke und sagen irgendwie so, dieser Teil, ne, da hinten, die Gasleitung da ganz hinten, die würden wir gerne ausschalten. Und vorher werden die Netzentgelte über Jahre, ne, weil immer weniger Mengen auf immer weniger Kunden laufen, aber die Fixkosten eines Gasnetzes sich ja nicht so groß verändern, werden die Gasnetzentgelte auch steigen. So, und jetzt haben wir also eine Rentnerin und höhere CO2-Kosten und höhere Biogaskosten und höhere Netzkosten.
Da hätten wir doch der Ingrid aber eigentlich auch direkt von der KfW die Wärmepumpe bezahlen lassen können, weil in 10 Jahren subventionieren wir Ingrids Rente, Ingrids Energie und weiß der Geier was. Also kosten wird es uns ja sowieso.
Ja, das war der Ansatz der Ampel und den halte ich auch nach wie vor für vernünftig. Wir machen klare Vorgaben, damit nicht Ingrid sich hinsetzen muss und die gesamte deutsche und europäische Gesetzgebung sich mal angucken und daraus Ableitungen treffen. Weil diese illusorische Vorstellung, nicht? Also
ja klar, man kann das eigenverantwortlich machen, aber dann ist man auch mit nichts anderem beschäftigt, ja.
Ja genau, Eigenverantwortung, also Eigenverantwortung einer 78-jährigen Hausfrau, ich meine, was soll dabei rauskommen?
Und hat ja sonst nichts zu tun, ne? Kann ja nochmal Jura studieren.
Ja, und Regelungen, gerade europäische Regelungen sind ja auch so gut verständlich. Und die haben dann gesagt, wir machen ganz klare Vorgaben und mit diesen Vorgaben kommen wir den absehbaren Preissteigerungen auf EU-Ebene durch die Bepreisung zuvor. Da gibt es auch ein Interview, da hat Robert Habeck das mal erklärt. Und also wer auch Philosophie studiert hat, der versteht das auch. Und aber Ingrid hat ihm nicht zugehört und Philosophin ist sie auch nicht. Und dann unterstützen wir die Leute über die Bundesförderung effiziente Gebäude, die BEG, mit bis zu 70% bis 40.000 Euro Einkommen. Man denkt irgendwie, kommen Leute mit 40.000 Einkommen überhaupt zum Haus? Weil sie Rentner sind. Das ist zugeschnitten auf Ingrid. Und das Problem daran ist natürlich, da ist ja immer noch was aufzubringen. Das ist alles schwierig. Und aus lauter Angst vor, und auch aus einer Art Komplexitätsermüdung, sitzt da jetzt also Friedrich Merz und er plant nichts dergleichen.
Du sagtest ganz am Anfang, sie werden das Tempo nicht halten können mit der Richtung Netto Null. Wie viel später wird das werden? Was denkst du? Oder werden die unterwegs sich noch ein paar Sachen einfallen lassen, um es dann letztendlich einfach sang- und klanglos ignorieren zu können? Weil die USA, die drehen ja jetzt sowieso völlig am Rad. Und solange die am Rad drehen, brauchen wir ja gar nichts zu tun.
Also ich bin ja Optimist. Ich habe ja schon gesagt, ich würde nach wie vor in Zertifikate investieren. Ich glaube, die Technik rettet uns ganz, ganz viel, aber um einen sehr hohen Preis.
Wie meinst du das?
Ich habe den ganzen Schreibtisch schon dieses, auch das letzte Jahr voll, mit Speicherprojekten. Und Batteriespeicher, Großspeicher. Und also du weißt ja, ich beschäftige mich mit, ich berate viel Industrie, viel Versorger, viel Projektierer. Große Speicheranlagen für Strom. Diese großen Speicheranlagen erhöhen den Amount von Strom, den ich effektiv aus erneuerbaren Anlagen bekomme, total. Weil auf einmal aus dieser volatilen Kiste etwas wird, was ich ganz gut verteilen kann. Andere Mandanten von uns bauen riesige Wärmespeicher. Wir haben uns an einem großen Projekt beteiligt, um Großwärmepumpen, die irgendwie im Rhein hängen oder irgendwo im Untergrund. All diese Technologien sind verhältnismäßig neu. Gestern habe ich irgendwo gelesen, dass die Batteriespeichertechnik, die Festkörperbatterien bei Autos jetzt innerhalb weniger Minuten eine 80% Ladung ermöglichen. Das heißt, ich bin dann sehr, sehr schneller beim Laden als beim Tanken. Ja, also ich habe das gelesen und gedacht irgendwie so, verdammt, das reicht dann ja nicht mal mehr
für einen Kaffee.
Ja. Und es kann gut sein, dass die Komfortvorteile und auch die Preisvorteile der klimafreundlichen Technologien so schnell sinken, also bei Speichern war es ja jetzt der Fall, dass wir dann ohnehin da landen, ne? Mit relativ wenig Vorgaben und nur dem Stups, den der Emissionshandel uns gibt und niedrigen Preisen im europäischen Emissionshandel, weil der Druck auf die Zertifikate nicht so hoch ist, wenn die Leute von selbst anfangen, Wärmepumpen zu kaufen und BEVs und Großwärmepumpen und Prozessdampf. Ne, dann haben wir gemütliche Preise in beiden Emissionshandelssystemen. Leute, die sagen, ich bin noch nicht blöd und hol mir noch mal einen Benziner, und gleiten relativ sanft in das neue Zeitalter hinüber. Das ist gut möglich. In den letzten Jahren sind die technischen Fortschritte also atemberaubend. Das ist toll. Warum sage ich, es hat einen Preis? Ein guter Teil dieser Technologie kommt nicht aus Deutschland. Viele dieser Technologien haben einen Ursprung in Deutschland. Führende Premium-Hersteller sind deutsche Hersteller. Aber die Massenproduktion, die findet nicht hier statt. Es ist gut möglich, dass beim Übergang vom Verbrenner auf das batterieelektrische Auto sich der Schwerpunkt der weltweiten Autoproduktion total verschiebt. Also es ist gut möglich, dass die Technik uns wahnsinnig weiterbringen wird, aber das hat ganz, ganz viele Fragezeichen am Rande. Ne? Das hat industriepolitische, das hat politische, das hat auch einfach was mit der Bevölkerung zu tun. Fahren die Leute aus Überzeugung Verbrenner wegen Seele, auch wenn jede andere Technologie schon längst viel überzeugender ist, wenn ich Komfort zugrunde lege? Das weiß ich ja alles nicht. Dazu kommt noch, der Strombedarf steigt gerade ganz massiv wegen Datencentern. Letztes Jahr hat für Stromnetz Berlin wurde mehr Anschlussleistung an Stromnetz beantragt, als bisher hier Viertelstunden Höchstlast im Netz ist. Ist total verrückt. Als Anmeldung eines Jahres, alles Datencenter.
Das heißt, der Strom wird auch noch teurer.
Das Netz wird teurer. Das Netz muss richtig ausgebaut werden.
Okay, das Netz muss ausgebaut werden. Mhm. Aber das zahle ich ja auch. Also Netzentgelt zahle ich ja so mit meiner Stromrechnung dann.
Auf der anderen Seite, vielleicht wird auch das Heizen erstmal teurer, ne, pro Kilowattstunde. Aber in deinem nächsten Haus brauchst du gar nicht mehr viel davon. Ist auch möglich.
Das sind aber jetzt sehr viele Konjunktive, ne?
Also, ja, genau. Und deswegen kann ich so wenig darüber sagen. Deswegen kann es gerade keiner. Aber es ist möglich, dass über Technik, Optimismus, eine schnelle Marktdurchdringung, der Druck auf den ETS nicht so hoch wird, die Preise nicht so doll steigen, man nochmal zu den Seiten ein bisschen Druck ablassen kann, indem man nicht die Gesamtmenge, aber die kostenlosen Zertifikate ein bisschen verlängert, um den Unternehmen noch eine letzte Frist für die Anpassung zu geben.
Aber wie viele letzte Fristen wollen wir denn der Industrie noch geben?
So viel, dass sie nicht dicht machen. Also Industriegasproduktion und Chemie. Gut, na, das dauert alles. Und man muss sagen, dieses Dauern irgendwie, das ist ein Faktor, den können wir auf jeden Fall als Staat beeinflussen. Ne? Dass alles so elend lange dauert, dass die Gerichtsprozesse so elend lange dauern, dass die Genehmigungsverfahren so lange dauern, dass die Digitalisierung nicht vorankommt und der Umbau, die reine Transformation so mühsam ist, das ist kein Naturgesetz. Ne? Das können wir beeinflussen.
Hast du den Eindruck, als würde die Politik genau da ihren Einfluss geltend machen wollen? Weil im Moment sieht es für mich tatsächlich so aus, als würden die am liebsten gar nichts tun. Und das zum Wohle, der fossilen Industrie.
Naja, die fossile Industrie ist ja inzwischen meistens gleichzeitig auch die erneuerbare Industrie. Deswegen sind die Gefechtslinien ja auch inzwischen so unscharf. Ne? Dass wenn wie letzte oder vorletzte Woche ein Netzpaket rauskommt, das die Erneuerbaren benachteiligt, die klassische Unternehmen wie RWE oder auch die Verbände der Energiewirtschaft dastehen und sagen, nee, also das finden wir jetzt aber eigentlich doof. Und das heißt, die Unternehmen sind ja auch längst auf dem Weg.
Können die Unternehmen nochmal zurück? Also es gibt ja so die Verschwörungstheorie, dass unsere Bundeswirtschaftsministerin Reiche letztendlich als verlängerter Arm der Gaskonzerne in der Bundesregierung sitzt und dort dann möglichst alles versucht, was in ihrer Macht steht, die Erneuerbaren zu verlangsamen oder zu verhindern.
Also ich glaube, dass Frau Reiche aus schierer Überzeugung Erdgas gut findet.
Das ist mir, das kriege ich nicht nachvollzogen, intellektuell.
Warum lieben Leute Atomkraftwerke? Also Und da muss man ja nur mal bei Twitter irgendwie 20 Minuten den Kopf in die Toilette stecken. Also die Leute haben ein libidinöses Verhältnis dazu. Ich verstehe das auch nicht. Also auf mich wirkt das nicht überzeugend. Aber wenn man gewohnt ist, all das als so eine Stellvertretung für Fortschritt, Cleanliness zu betrachten, dann vielleicht, ne? Denn lange war das ja auch so. Als ich angefangen habe zu arbeiten, 2006, da hat gerade die Kraftwerkswirtschaft von den Kohlekraftwerken auf Gas umgestellt. Und vorher waren die Standorte zu einem guten Teil wahnsinnig schmutzig, also wirklich schmutzig, ne? Also wenn man da einen Termin hat, ist da über den Hof gegangen, dann war man auch einfach schmutzig. Und in der Umgebung war die Feinstaubbelastung wahnsinnig hoch. Also Energieerzeugung war eine ganz körperliche, sehr, 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 also man konnte sie riechen, man konnte sie sehen. Es war auf eine Weise auch sinnliche Welt. Ne? Und Gas war danach total clean. Da hättest du vom Boden essen können. Das war was ganz anderes. Und diese Aura von Sauberkeit und Fortschritt, die kann ich durchaus nachvollziehen. Gas ist ja auch viel sauberer als Kohle. Ne? Also Braunkohle macht pro Kilowattstunde ungefähr ein Kilo CO2. Und Erdgas macht irgendwie so rund 350 Gramm. Na, also wir reden da über eine große Verbesserung. Und möglicherweise bekommt einfach der eine oder andere den nächsten Schritt nicht mehr. Oder aber es ist ganz, ganz simpel und es ist einfach owning the lips. Insofern, aber es kann gut sein, es geht am Ende alles gut. Ne? Und in den letzten Tagen ging so ein bisschen durch die Presse, dass die Chinesen jetzt in Sachen Wärmepumpen und Kältetechnik und Kram da irgendwie die Welt beglücken wollen. Aus der Sicht der deutschen Industrie finde ich es blöd. Aus Sicht von jemandem, der Datensouveränität wichtig findet, finde ich es auch blöd.
Aus reiner Konsumentensicht ist das eine gute Nachricht, weil das Zeug wird
und
billig.
Und auch aus Klimasicht, muss ich sagen, ne?
Ja.
Wenn die noch die Transportkosten einigermaßen in den Griff kriegen, also die ökologischen Transportkosten, ist das natürlich super, wenn auf einmal die Wärmepumpe günstig ist, so günstig wie ein Klimagerät in Südostasien, dann bin ich auf einmal aus diesem Ding irgendwie, das ist teuer und muss ich das tun, total raus. Wenn ich das Paket aus Wärmepumpe, Heizkörpern und hier Fußbodenheizungsmatten von Apfel und Ei kriege, dann werde ich als Ingrid 78 viele Probleme gar nicht mehr haben. Aber aus Sicht der deutschen Industrie ist es keine gute Nachricht.
Was das Ganze noch mal ein bisschen absurd macht, ne? Weil also so, wenn ich dir jetzt so zuhöre und deinen Optimismus höre und du sagst, dass Deutschland ist in so einem ganz kleinen Garten, kann sowieso nicht so viel tun von außen, von der EU, ist da viel mehr Regulierungsdruck, dann scheint das ja erstmal, als wäre das, was die Bundesregierung unter Friedrich Merz macht, eine ganz clevere Idee. Außer für die Industrie.
Ist für die Industrie doof? Und es ist für Mieter natürlich eine ganz schlechte Nachricht, ne? Wenn ich der Mieter bin, ich habe ja immer dieses Mieter-Vermieter-Dilemma. Der Vermieter, der will erst einmal die günstigste Lösung, der will ja gar nicht so groß sanieren. Der Vermieter kauft also einfach eine neue Gastherme. Und jetzt kommen CO2-Kosten, es kommen Biogaskosten, es kommen steigende Netzentgelte, überhaupt gibt es immer weniger Gasvertriebe. Und am Schluss ist die Gasrechnung wahnsinnig hoch. Es gibt eine kleine Aufteilung bei den CO2-Kosten nach Gebäudeeffizienz im CO2-Kostenaufteilungsgesetz. Aber zum einen wird das, also vornehm gesagt, nicht überall gelebt. Und zum anderen, viele Gebäude sind ja gar nicht so ineffizient, aber wenn die Kosten halt hoch genug sind, dann bleibt ja trotzdem genug beim Mieter hängen. Für den Mieter wäre es eigentlich am schönsten, sein Vermieter würde einen Anschluss ans Fernwärmenetz oder eine Wärmepumpe anschaffen und nicht einen Lock-in-Effekt in die neue Gastherme erzeugen, den der Vermieter nicht ausbadet, sondern der dann irgendwann in der Betriebskostenabrechnung erscheint, bis es dem Vermieter dann doch irgendwann entweder gesetzlich unmöglich gemacht wird oder aber die Stadtwerke einfach sagen irgendwie, und übrigens hier da hinten in der Elsa-Brandström-Straße machen wir jetzt mal zu, das Gasnetz. Ne? Und das ist tatsächlich ein Problem. Für die Industrie ist es schlecht und für die Mieter ist das kein guter Tag. Muss man allerdings sagen, die CDU, die ist jetzt auch nicht bekannt als die Schutzmacht der der deutschen Mieter.
Ja, ganz im Gegenteil. Ja.
Ja, ja.
Du sagst, das ist schlecht für die Industrie, was die Bundesregierung sich da gerade so alles ausdenkt. Warum ist die Industrie so ruhig?
Es ist ja nicht schlecht für die gesamte Industrie.
Okay.
Also wer sich auf den Weg gemacht hat, für den ist das nicht gut. Das hat man auch an den Kursentwicklungen in den letzten Wochen gesehen. Ne? Wer investiert, erwartet ja ab einem gewissen Punkt einen Kostenvorteil gegenüber Unternehmen, die nicht investiert haben. Und wenn der dann nicht eintritt, dann ist das schlecht. Dann sieht man das in Gestalt abrutschender Kurse. Aber es haben ja nicht in allen Branchen alle Unternehmen sich gleichzeitig auf den Weg gemacht. Und wer bisher relativ verhaltensstarr war oder wer aufgrund seiner Prozesse wenig Möglichkeiten hat, weil er beispielsweise auf Wasserstoff angewiesen ist und noch ist keiner da, der freut sich dann über einen Aufschub. Na, und das sehr gemischte Meinungsbild, das man so in der Zeitung liest, das liegt auch darin, dass die Unternehmen so unterschiedlich betroffen sind. Aber auch in derselben Branche. Ne? Also ich meine, einige haben groß investiert, andere haben nicht investiert.
Das lässt mich alles ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ich vermute dich dann aber auch, ne? weil im Grunde können wir kaum was anderes machen als abwarten.
Ja, also erstmal muss man sagen, dass dieses Gebäudemodernisierungsgesetz ist eine schlechte Idee. Und das sollte man noch so artikulieren. Ich weiß, dass es sich immer toll anhört, zu sagen, die Leute sollen eigenverantwortlich Dinge tun und dann sollen sie halt eigenverantwortlich eine Wärmepumpe kaufen. Aber ich glaube, dazu bräuchten sie klarere Worte und klarere Anleitungen. Ich halte es eigentlich für vernünftig, an Gesetzen, die sich nach Auseinandersetzungen und Schmerzen so herausgebildet haben, mal ein paar Jahre nicht zu rühren, damit der Mechanismus arbeiten kann und damit die Unternehmen eine gewisse Planungs- und Investitionssicherheit haben. Ansonsten macht keiner was. Ne? Ansonsten wartet jeder ab, weil Unternehmen sind ja auch lernende Einheiten. Wenn ich zweimal damit auf den Bauch gefallen bin, mich auf einen Rechtsrahmen zu verlassen und Dinge zu tun, dann werde ich es beim dritten Mal vielleicht nicht mehr machen. Also man züchtet sich damit Unternehmen, die hart im Maul sind, wie so Schulpferde. Also das will ja auch keiner. Und vielleicht sollte die Politik diesem Wunsch nach dem Bildersturm, nach das alles ungeschehen machen, vergessen, dass Robert Habeck jemals Wirtschaftsminister war, irgendwie sowas.
Genau.
Dass dem auch mal nicht nachgeben. Dass man dann auch sagen kann, da hätten wir jetzt aber alles ganz anders gemacht. Aber jetzt ist es so. Und jetzt moderieren wir in die Zukunft rein. Jetzt schauen wir mal, wie wir die Ecken, Kanten aus dem Gesetz rausnehmen, Prozesse anpassen, Finanzierungen sichern. Und wir bringen erstmal Ruhe da rein. Wenn die Bundesrepublik gerade irgendwas nicht braucht, sind das große ideologische Auseinandersetzungen über die Frage des Heizungskellers, sondern wenn hier etwas gerade schön wäre, dann wäre es erstmal Ruhe. Ne? Also die Leute sind auf eine Weise erschöpft, auch veränderungserschöpft und die wollen jetzt nicht, dass, also was die Leute möchten, ist eigentlich einen breiten, ruhigen Strom, in dem Sachen mal ein paar Jahre so bleiben, wie sie sind, sich darauf verlassen können und eine klare Perspektive und auch ein paar klarere Worte. Aber nicht, dass Jens Spahn sich hinstellt und sagt, der Heizungskeller ist Privatsache, aber dann im Subtext läuft doch die ganze Zeit mit. Ihr müsst aber irgendwann klimaneutral werden, denn wir halten ja an den Klimazielen fest. Aber wir überlassen euch jetzt mal, wann, wie und wo. Und wir sagen euch auch nicht, wie es genau geht.
So funktioniert der Mensch doch gar nicht.
Nee, die Leute
jedenfalls nicht in so großen Systemen, wie wir existieren. Also
die meisten Leute sind wahnsinnig schlecht darin, weiter zu planen als bis zum nächsten Wochenende. Ne? Also das kennt jeder von sich. Das funktioniert im Großen noch schlechter als im Kleinen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Leuten nichts zutrauen würde. Leute wollen in bestimmten Bereichen Verantwortung abgeben. Dafür leisten sie sich einen Staat. Und sie wollen auf jeden Fall, dass dieser Staat ihnen reinen Wein einschenkt. Also zum Beispiel sagt, wir wissen, wir wollen, dass ihr 2045 auf Netto Null seid. Irgendwann dazwischen müsst ihr eure Heizung auswechseln. Wir tun einiges dafür, dass der Wechsel nicht so dolle wehtut. Aber ein bisschen Schmerz können wir euch nicht nehmen. Ihr müsst auch was tun. Ist eigentlich eine Botschaft, mit der Leute klarkommen müssten. Ebenso wie mit dein nächstes Auto wird anders funktionieren.
Ja, aber was ist mit den Leuten, die sich nicht dran halten? Also was, ne, ich soll jetzt eigenverantwortlich bis 2045 auf Netto Null kommen, mache ich aber nicht. Was passiert denn dann?
Ja, dann würde, wenn der europäische Emissionshandel so durchläuft, das Gas irgendwann ziemlich teuer. Die Nachfrage bricht drastisch ein. Die ganzen Leute, die ganzen Nachbarn haben schon umgebaut. Und jetzt kündigt mein Gasversorger. Sie sind der Letzte in dieser Straße. Wir machen dieses Teilnetz kleiner. Wir werden in einigen Jahren diesen Gasnetzabschnitt zurückbauen. Und dann habe ich noch ein paar Jahre Zeit und überlege mir, gehe ich in die Wärmepumpe, gehe ich in die Solarthermie, gehe ich in eine Mischung aus allem und baue dann auch um. Also so sollte das eigentlich laufen, ne? Dass dann Netze zurückgebaut werden bis auf den Rest, der dann die letzten Gewerbe und also die letzten gewerblichen Abnehmer versorgt, vielleicht noch in irgendwelchen Zentren, wo man wirklich schlecht reinkommt. Und irgendwann drückt dann der Preis und die sowieso stattfindenden energetischen Sanierungen dann das ganze System ohnehin nach vorn. Also so veränderungsstarr sind Leute ja auch gar nicht. Also nehmen wir Ingrid. Vielleicht ist Ingrid in 3 Jahren gar nicht mehr so glücklich in ihrem Haus und zieht da weg. Und das kauft eine junge Familie. Und bei der Gelegenheit, in der sie dieses 80er-Jahre-Haus kauft, saniert sie auch gleich. Und baut sich sowieso eine Wärmepumpe ein und ein Klimagerät.
Ist natürlich jetzt beim Einfamilienhaus ist das ein durchaus denkbares Szenario. Aber wenn ich mir die ganzen Mietwohnungen angucke, diese großen Bestände, die ja praktisch alle unsaniert sind und so wie ich das sehe, auch unsaniert bleiben, weil die Investoren da möglichst viel Geld rausziehen, aber so gut wie keins reinstecken wollen. Da hast du dann wieder das Problem mit den Mietern. Werden wir dann irgendwelche interessanten Mieterinitiativen sehen in der Zukunft?
Also derzeit können ja 8% als des Invests dann umgelegt werden. Also auf die Dauer sinken die Betriebskosten dann ja auch. Man muss mal schauen, wie man die Lasten des Invests zwischen Mieter und Vermieter vernünftig verteilt.
Ja, im Zweifelsfall, wenn ich es als Vermieter alles selber zahle, erhöhe ich halt die Miete, sobald der Mieter auszieht, also sobald der Nächste einzieht. Dann habe ich ja mehr oder weniger freie Hand.
Also wenn ich eine Energiewende nicht sozial ausgestalte, sondern sie einfach laufen lasse, ne, passiert natürlich genau das. Die Leute wechseln dann die Technologie, die können. Und es bleiben die Leute zurück, die nicht können. Und deren Leben verschlechtert sich erstmal. Und dann ist es eine ganz politische Entscheidung, wie gehe ich damit um, dass Kapital abfließt. Ne? Also dass meinetwegen der alte Verbrenner noch irgendwie bezahlbar ist, aber das batterieelektrische Auto ist es nicht. Die Betriebskosten steigen, der Billigflug nach Mallorca verteuert sich. In eine nicht gesteuerte Energiewende ist keine soziale Energiewende. Aber das ist kein Naturgesetz, wie alles, was mit Geld zu tun hat, das haben sich Leute ausgedacht. Das können Leute auch ändern. Aber das können Leute nur ändern, wenn sie dafür auch Mehrheiten auf die Straße bringen. Und wenn die Leute gegen diese Veränderung wählen, wird sie ungesteuert stattfinden.
Das heißt, die Veränderung wird eher von unten kommen, ne? Also wahrscheinlich werden erst Kommunalwahlen mit einem sozialen oder mit dem Thema soziale Ausgestaltung der Energiewende werden wahrscheinlich als erstes Kommunalwahlen gewonnen werden, weil da kann direkt dann auch auf die Mieten und die Ver- und Mieter Einfluss genommen werden.
Oder aber eine andere Bundesregierung würde bei Betriebskosten und Mietrecht anders zugreifen. Es würde Geld in die energetische Sanierung in einfachen Gebäuden investiert, wodurch einfach der Wärmebedarf pro Quadratmeter nochmal deutlich sinkt. All das ist ja grundsätzlich möglich. Dann kann ich mir vielleicht den alten Verbrenner nicht mehr leisten, um zur Arbeit zu fahren, aber die Tramlinie wird verlängert. Also nichts davon passiert einfach so. All das machen Leute.
Aber die Mehrheiten haben wir ja nicht wirklich gerade, ne? Also siehst du irgendwo im Land, im Bund, in den Ländern, in den Kommunen Mehrheiten, die das dann auch tatsächlich, ich sag mal, zeitnah umsetzen können? Weil wir haben ja auch nicht 100 Jahre Zeit.
Nee, also das ist eine Entscheidung des Souveräns. Will er, was für eine Energiewende wollen die Leute? Man muss aber auch sagen, das ist eine gewisse Einschränkung. Nehmen wir Berlin. Wir sind ja jetzt beide Berliner. Berlin hat eine strukturell linke Mehrheit, ne? Die kriegen sie aber nicht auf die Straße.
Das ist erstaunlich, ne? Ja. Hm.
Deswegen ist Kai Wegner hier regierender Bürgermeister. Obwohl wir in einer Stadt sind, in der die linken Mehrheiten einem aus den Umfragen entgegenspringen. Ein Teil des Problems, wie die Energiewende funktioniert und wer sie bezahlt, da bin ich jetzt weit außerhalb jeder juristischen Diskussion. Ne?
Ja.
Das ist ein Mentalitätsproblem der deutschen Linken.
Ein Mentalitätsproblem der deutschen Linken?
Na klar, Leute haben die Linke gewählt wegen Gaza. Hätten die Grünen komfortabel über 20%, die sie haben könnten, ne? wären ihre Möglichkeiten andere. Wir schauen nach Baden-Württemberg. Wenn wir die Leute da rausnehmen, die Linke wählen wegen ich weiß nicht was, und die würden sich auf Cem Özdemir einigen, weil die finden sie, glaube ich, gerade rechts, dann wäre der nächste Ministerpräsident und nicht Manuel Hagel. Ich habe nichts gegen die CDU, ne? Aber dass die Mehrheitsverhältnisse sind, wie sie sind, liegt nicht nur an der Veränderungsaversion der Deutschen, sondern es liegt auch an Mentalitätsproblemen des progressiven Lagers.
Das wiederum sollte jetzt nicht für Optimismus sorgen. Wie kannst du da trotzdem optimistisch sein?
Naja, ich glaube irgendwie, dass die Technik eine ganze Menge wuppen wird. Ich glaube, dass die Außeneinflüsse dafür sorgen, dass Europa trotz des Riesenprojekts der europäischen Energiewende nicht auseinanderfliegt, weil der Blick nach in die USA, auch der Blick nach China, die Europäer besser zusammenhalten, als es jeder pro-europäischer Appell tun könnte, dann denke ich, dass die Deutschen, die kommen ja ganz schön schwer in Gang, ne? Aber es ist nach wie vor eine große Nation der Tüftler und Leuten, die Maschinen bauen. Maschinen, die fahren, Maschinen, die andere Maschinen bauen, Maschinen, die seltsamsten Dinge tun. Und eine große Energiewende, dass man also den gesamten Fuhrpark der Welt, alle Maschinen, alle Dinge, die irgendwie Sachen machen, neu macht, ist ja eigentlich, also wer sollte davon profitieren, wenn nicht Leute, die gerne Maschinen bauen? Und am Ende fehlt den Leuten gerade ein bisschen Optimismus, es fehlt ihnen ein bisschen Klarheit und das müsste die Bundesregierung tun. Aber am Ende können die Deutschen ganz gut aus der ganzen Sache rauskommen, als eine clean Nation von Leuten, die ganze Welt mit schwäbischen Maschinen überziehen.
Miriam Vollmer, vielen Dank.
Danke.